Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. Amen. Markus 12, 1 bis 10. Ein Mann legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Zeit dafür gekommen war, schickte er einen Knecht zu den Winzern, um bei ihnen seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs holen zu lassen. Aber sie packten und prügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort. Darauf schickte er einen anderen Knecht zu ihnen, auch ihn misshandelten und beschimpften sie. Als er einen dritten schickte, brachten sie ihn um. Ähnlich ging es vielen anderen, die einen wurden geprügelt, die anderen umgebracht. Schließlich blieb nur noch einer, sein geliebter Sohn. Ihn sandte er als Letzten zu ihnen, denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Die Winzer aber sagten zueinander, das ist der Erbe, auf, wir wollen ihn töten, dann gehört sein Erbgut uns. Und sie packten ihn und brachten ihn um und warfen ihn aus dem Weinberg hinaus. Was wird nun der Besitzer des Weinberges tun? Er wird kommen und die Winzer töten und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht das Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Herr, segne und regiere du unser Reden und Hören durch deinen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, so fremd ist das Verhalten der Winzer eigentlich gar nicht. Das erleben wir ja ständig. Ich denke da zum Beispiel an den Kosovo, wo liebe, gute Nachbarn waren, die sich gut verstanden haben, dann und wann oder auch mal Streit hatten. Dann kam so eine Gelegenheit und dann war der Weinberg des Nachbarn interessant. Und weil er ja irgendwie einer anderen Nationalität angehörte, war dann diese Bewegung dort die Chance, ihm den Gar auszumachen und an den Weinberg zu kommen. Das ist tausendfach passiert. Die Welt hat zugeschaut. Es scheint immer noch etwas Normales zu sein, wenn es so läuft. Aber wir brauchen eigentlich gar nicht so weit wegzuzeigen, denn was war denn bei uns im Dritten Reich? Da hatte ein jüdischer Nachbar ein schönes Haus, ein durchaus schönes Haus, das einem auch gefallen hätte. Und so wurden diese Leute verjagt oder umgebracht zu Millionen. Und ihr Eigentum war einfach so interessant, dass es kein Problem war. Und hinten nach weiß natürlich keiner. Und hinten nach geht es wieder so weiter. Man ist wieder Nachbarn, bis vielleicht wieder eine Gelegenheit kommt, die das Gut eines anderen besonders schmackhaft macht. Ich denke, da hat sich im Laufe der letzten 2000 Jahre jetzt relativ wenig geändert. Also eine durchaus nachvollziehbare Geschichte, aber es kommt hier nicht auf die Geschichte an, sondern es ist ein Gleichnis. Die Gleichnisse, die beruhen ja durchaus auf Geschichten, die sich so oder ähnlich überall abgespielt haben können. Es ist klar, wer wem entspricht. Der Besitzer des Weinberges, das ist Gott, der diese Welt geschaffen hat, der den Weinberg eingezäunt hat und alle Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass Menschen und Kreatur miteinander in Frieden leben können. Eine Welt, die er ausgestattet hat, wahrhaftig mit mehr als genug Gütern und Gaben für alle. Und er feiert seinen Sabbat sozusagen, um in diesem alten Bild zu bleiben. Er hat in 6 Tagen die Welt geschaffen. Und nun ruht er. Er ist außer Landes gegangen, dieser Weinbergsbesitzer. Und hat den Winzern aufgetragen, dafür zu sorgen, dass alles gut läuft. Den Menschen aufgetragen, seine Schöpfung zu bewahren und zu bebauen. Und außerdem noch so ein paar Sonderaufgaben dazugegeben, wozu also Wahrheit, Frieden, Liebe gehört. Nun ist er weg. Und ab und zu lässt er mal nachschauen. Und die Knechte, die er da schickt, das sind in diesem Fall vor allem gemeint die alten Propheten, die alle nicht gerne losgezogen sind vom Herrn des Weinbergs. Weil sie ja wussten, was ihnen blühen konnte. Und Schimpf und Schande haben sie fast alle erlebt. Denn Propheten mussten gegen den Strom schwimmen und gegen die herrschende Meinung reden. Und das tat weh. Da haben sie sich zunächst verweigert. Siehe Mose, der gesagt hat, wieso schickst du mich? Wieso schickst du nicht einen anderen, der viel besser reden kann? Ich bin doch ein Stotterer, hat er gesagt. Ich krieg das doch nicht hin. Ganz stark überzeichnet dann in der Prophetengeschichte des Jona, wo er sogar versucht, statt nach Ninive zu gehen, wie geheißen, ans ganz andere Ende der Welt sich zu flüchten, wo schließlich in dieser wunderschönen Steigerung dann der große Fisch kommt und ihn verschluckt und unter den Festen der Erde hindurch dann an ein Gestade bringt und ausspuckt, das heute zu lokalisieren ist als die Mündung von Euphrat und Tigris, also genau der Irak, wo er dann nach Ninive gehen sollte und sagen sollte, hört mal zu, so geht's nicht weiter. Und übrigens das Interessante bei Jona ist ja, dass ausgerechnet bei ihm die Menschen sich bekehrt haben und aufgehört haben mit ihrem Bösen, das bis zum Himmel gestiegen ist. Aber er hat eine ganze Menge Angst gehabt, weil er gewusst hat, wenn ich gegen den Strom schwimme und gegen die Herrschenden rede, und dann kann es mir passieren, dass ich hinten nach einen Kopf kürzer bin. Dies ist natürlich dann auch geschehen mit dem liebsten Sohn, mit Jesus, der eine der grausamsten Strafen erleiden musste, die Menschen je verhängt haben. Es war im Römischen Reich damals die Strafe für, heute würden wir sagen, Terroristen. Die Kreuzigung war nur solchen zugedacht, von denen die Römer dachten, sie wollten gegen ihr Regime mit Gewalt vorgehen. Und bei Jesus hing ja das Urteil dann oben drüber. Das musste immer am Kreuz befestigt werden. Und das, was wir so mit der Abkürzung INRI in Erinnerung haben, das bedeutet, Jesus von Nazareth, der der Judenkönig werden wollte, das war die Anklage der Römer und dann dieser grausame Tod. Aber damit hat es kein Ende gehabt. Es gibt ganz viele, die danach ins Gras beißen mussten. Die katholische Kirche hält ja da viele Märtyrer und ihre Geschichten ganz hoch. Aber es ist, denke ich, auch eine Erfahrung unseres Alltags, ihres Alltags. Ja? Die Frage, da geschieht Unrecht, da läuft etwas falsch, da ist etwas unmenschlich. Gehen wir jetzt hin, mischen wir uns ein. Sagen wir was dazu. Dann sind wir vielleicht bei den Leuten unten durch. Viel, viel einfacher und besser ist es, mit dem Strom zu schwimmen. Dann hat man Ruhe, dann gehört man in aller Regel zu einer großen Mehrheit. Dann kann man vielleicht auch mitmachen, wenn es wieder einen Weinberg zu beerben gibt oder ein Nachbarshaus oder sonst irgendwas. Wir profitieren ja alle irgendwo voneinander und dann würde man sich ja die Chance verbauen. Oder wenn ich dann auch an direkte Verfolgung denke, an die Edith von Stein zum Beispiel, die ist dann halt mit denen, für die sie eingetreten ist, in die Gaskammer gegangen. Wir haben die Wahl. Gott schickt uns nicht, mit dem Strom zu schwimmen, sondern er schickt uns, von seinem Reich zu reden und an ihm zu arbeiten. Für Gerechtigkeit einzutreten, das Maul aufzumachen und Rückgrat zu zeigen, auch wenn alle dagegen zu reden scheinen, wenn alle Erfahrung dagegen redet und wenn wir uns damit in Gefahr begeben. Es werden Sie sagen, ja, wir leben ja nicht in einer solchen Zeit. Wir leben ja nicht in einem Unrechtsstaat und Sie haben recht. Aber um uns herum passieren so viele Dinge. Ich habe in letzter Zeit viele Fälle beobachten müssen von Menschen, die ihre Arbeit verloren haben und ihr Hab und Gut. Und habe erlebt, wie bei uns Armut sich auswirkt. Nämlich so, wie wir es gar nicht wahrnehmen wollen. Wer Sozialhilfe beantragt, der muss erstmal, wie man sagt, die Hosen runterlassen. Quasi einen Offenbarungseid leisten. Alle Konten offenlegen, jedes Sparguthaben. Es wird es so sein, wenn jemand, nehmen wir mal an, 55 ist. Ich bin jetzt 50. Wenn ich meinen Beruf verlieren würde, bekäme ich noch 18 Monate Arbeitslosengeld und dann müsste ich die Hosen runterlassen. Zuerst alles verbrauchen, was ich habe, also Sparguthaben, Hausbesitz, Ähnliches, alles verbrauchen, bevor es einen Pfennig gibt. Und dann würden Dinge getan, die bei keinem anderen getan werden dürfen, nämlich dann wird ein automatischer Datenabgleich gemacht mit Flensburg, mit der Autokartei, ob ich vielleicht ein Auto habe irgendwo und nicht angegeben habe. Dann wird eine Anfrage gemacht automatisch bei der Bankenzentrale, ob ich irgendwo nicht doch ein Sparguthaben noch habe. Ich werde also komplett durchleuchtet, muss dann auf ein Seminar gehen. Denn ohne diese Mitwirkung geht es gar nicht. Sehr viele müssen ihre Wohnung verlassen. Denn ein Sozialhilfeempfänger, der in einer zu teuren Wohnung wohnt, der verletzt ja die Mitwirkungspflicht, bekommt eine Leistungseinschränkung. Und dann muss man in aller Regel dann in ein Gebiet ziehen, wo die Wohnungen sehr billig sind. Und da kommen dann alle zusammen. Wir wissen, was das heißt. Ein Arbeitsloser in einem Haus, das verträgt man. Aber wenn es dann 10 sind, dann wird es sehr schwierig für die. Es wird zementiert. Ich muss natürlich mein Auto abgeben, denn Sozialhilfebezug und Autofahren geht nicht miteinander. Ich darf nicht umziehen, denn nur mit Erlaubnis der Sozialbehörde darf man den Wohnsitz wechseln. Ich darf keinen Urlaub machen. Wenn ich Urlaub machen will, muss ich vorher mich beim Sozialamt melden und das genehmigen lassen. Wissen Sie, da passiert so viel, dass wir, wenn es uns anginge, als extremes Unrecht und Verletzung unserer Persönlichkeitsrechte empfinden würden. Und da passiert es neben uns tausendfach in Ludwigshafen. Und es geht einfach so. Das nur als ein Beispiel für Unrecht, das geschieht. Ich wollte gar nicht so weit gehen, dass wir irgendwo Märtyrer spielen müssen im Irak oder sonst was oder in Afghanistan. Nee, hier und heute. Aber wer da was sagt, der schwimmt gegen den Strom, der macht sich unbeliebt. Absolut. Ein kleines Beispiel. Wir sind aufgerufen, in Gottes Namen an seiner Gerechtigkeit mitzuwirken. In seinem Namen, in seinem Auftrag, die Würde eines jeden Menschen zu fördern und hochzuhalten. Wir sind aufgerufen, für seine Gerechtigkeit einzutreten. Und seine Gerechtigkeit ist eine komplett andere wie unsere. Unsere heißt, wie du mir, so ich dir. Und was einer verdient hat, das soll ihm auch gehören. Gottes Gerechtigkeit geht dahin, dass sie den Schwachen fördert, ohne zu fragen, warum er schwach ist. Sondern ihm die gleiche Würde zu geben wie allen anderen. Mit Jesus und seinem Tod am Kreuz war das nicht aus. Wohl war er das letzte Opfer Von daher, aber das ist, steht auf einem anderen Blatt, gehört theologisch in eine andere Schublade. Aber es waren sehr viele gewesen, die von ihm geschickt mit den Winzern geredet haben, mit den Bösen und dann was abgekriegt haben. Sie sind es heute noch und sie werden es immer sein, für Recht und Gerechtigkeit einzutreten, für Frieden und Versöhnung zu kämpfen, wird immer gefährlich bleiben. Siehe Jugoslawien, der Mord der letzten Wochen. Es ist nicht nur immer als religiös angestrichen zu erkennen. Es muss keiner hingehen und muss sagen, ich bin ein Prophet und rede in Gottes Namen, sondern wer für Gerechtigkeit eintritt, der redet in Gottes Namen und muss es nicht extra betonen. Es ist ein schwieriger Weg, der mit Leiden verbunden ist, aber auf dem es letztlich ein Fortschreiten gibt. Und ich meine immer, wenn nicht über viele Jahrtausende inzwischen Leute eingetreten wären für Gottes Reich, dann würde es schlimm aussehen bei uns. Wir sind noch nicht in Gottes Reich. Wir sind noch nicht so weit und wir werden es auch wahrscheinlich durch unsere eigene Anstrengung auch nie schaffen. Aber wir wirken mit. Es verändert sich etwas. Und Jesus hat ja geredet von dem Sauerteig, der langsam, aber sicher aufgeht. Wo man manchmal verzweifeln möchte, weil es wieder Rückschritte gibt, weil Menschen doch wieder böse werden und weil sie auf einmal doch wieder so sind, wie sie schon immer waren. Aber es gibt Fortschritte und dieser Sauerteig macht sich breit. Der Weinberg Gottes ist nicht dazu angelegt, kaputt zu gehen, sondern Stück für Stück bessere Frucht zu tragen und unsere Zukunft zu sein und zu werden. Amen.